Hi und willkommen beim Podcast Neugierig. Unser Thema heute: Feuer machen im Regen. Mein Name ist Robin. Ich bin von Natur aus neugierig und setze mich sowohl privat als auch beruflich sehr gerne und tief mit Themen auseinander. Interessante Dinge daraus will ich in diesem Podcast weitergeben. Dabei geht es nicht nur um Outdoor und Bushcraft, sondern um ein sehr breit gefächertes Band an Themen. Lass dich also überraschen, was die nächsten Folgen für dich bereithalten. Heute also: Wie macht man Feuer im Regen? Auf das Thema kam ich durch die inzwischen ja fast schon legendäre Serie Seven vs. Wild. Wer das noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Schaut auf YouTube oder auf Freevee. Dadurch wurde mein Interesse zu Outdoor geweckt und gerade der Part des Feuermachens hat mich dort sehr fasziniert. Ein paar Teilnehmer haben es scheinbar mühelos geschafft, auch nasses Holz anzubekommen, während andere schon bei scheinbar trockenem Holz versagt haben. Deshalb habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, viele YouTube-Tutorials geschaut und das dann regelmäßig auch einfach selbst probiert und eigene Erfahrung gesammelt. Die besondere Herausforderung: Es regnet und alles ist nass. Herausforderungen finde ich toll und so habe ich es trotzdem hinbekommen. Als erstes vielleicht die einfache Frage: Brennt nasses Holz überhaupt? Nun, das Wasser darin nicht, das Holz darin ja. Das heißt, das Holz müssen wir erstmal trocken bekommen. Und so brennt nasses Holz dann auch, wenn wir es zum Beispiel auf Feuer drauflegen. Dann wird als erstes das Wasser verdunsten, bei 100 Grad Celsius ungefähr. Und sobald das verdunstet ist, haben wir trockenes Holz und dieses trockene Holz, das brennt dann. Für Deutschland ganz wichtig am Anfang erstmal das Rechtliche. Feuer machen ist im Wald nämlich nicht einfach erlaubt, das ist nur an Feuerstellen genehmigt. Da gibt es ausgewiesene öffentliche Grillplätze, könnt ihr mal in eurer Kommune schauen, wo ihr wohnt, die sind meistens irgendwo verlinkt. Ihr könnt auch mal Touristikportale im Internet suchen, da steht auch öfter, wo Feuerstellen existieren in der Umgebung und die sind meistens am Wald oder sogar im Wald. Schön ausgebaute Feuerstellen, auch ein paar Bänke, da kann man es sich durchaus gemütlich machen. Im Übrigen ist offenes Feuer im Wald generell untersagt, also auch Kerzen zum Beispiel sind dort nicht gestattet. Das liegt ganz einfach an der Waldbrandgefahr. Klar, im Winter bei nassem Holz ist das so lala und nicht unbedingt wirklich gefährlich, aber man unterschätzt schnell, wie trocken die Bäume und das Laub und diese ganze Umgebung im Wald im Sommer werden und da reicht dann durchaus schon mal ein Funke und man unterschätzt eben auch schnell, wie schnell ein Feuer warm wird, heiß wird und wie viel Wasser man tatsächlich braucht, um das zu löschen. Restlos zu löschen wohlgemerkt, da passiert es schnell, dass doch mal noch eine Kohle übrig bleibt, die Funken schlagen kann, die Glut beherbergt und damit das eben kein Waldbrand auslöst, gibt es diese ausgewiesenen Feuerstellen und ist das Feuermachen im Wald verboten. Wenn ihr also auf YouTube Leute seht, die irgendwo mitten im Wald sind und Feuer machen, dann ist das entweder auch verboten und diese Videos führen auch regelmäßig zu Problemen, zum Beispiel von größeren YouTubern, Fritz Meinecke zum Beispiel, hat da schon einige Videos löschen müssen, weil er irgendwo Feuer gemacht hat oder übernachtet hat, wo das nicht genehmigt war. Oder ihr habt im Optimalfall die Erlaubnis des Waldbesitzers. Ist in Deutschland schwierig ranzukommen, deshalb Top-Tipp, haltet euch an ausgewiesene Grill- und Feuerplätze. Zusätzlich ist man verpflichtet, Löschwasser bereitzuhalten, also das Feuer jederzeit ausmachen zu können, sollte es nötig sein. Im Optimalfall haltet ihr dafür eigenes Löschwasser bereit. Wenn ihr in der Nähe einen Bach, Teich oder sonst was habt, dann habt auf jeden Fall genügend Gefäße dabei, um dort Wasser holen zu können. Wie gesagt, man unterschätzt immer, wie viel man braucht. Für den runden Daumen und ein kleines bis mittleres Feuer reichen 2 volle 1,5 Liter Flaschen ungefähr aus. Nehmt im Zweifel gern mehr mit. Zu viel haben kann man da auf keinen Fall. Der letzte rechtliche Aspekt, den wir beachten müssen, ist das Thema Holz sammeln. In Deutschland ist es nämlich so, dass Wald meistens in Privatbesitz ist. Man hat dort die Möglichkeit durchzugehen, da hat man auch ein Recht drauf, man kann dort verweilen. Aber das Holzsammeln an sich ist nicht gestattet, denn dieses Holz gehört natürlich dem privaten Besitzer des Waldes. In der Praxis ist es aber so, dass wenn ihr dort Bruchholz oder umgestürzte Bäume oder Totholz sammelt, dass da niemand was dagegen hat. Und auch wenn der Förster vorbeikommt und euch auf die Finger schaut, dann wird er wahrscheinlich selten was dagegen haben. Anders sieht es aus, wenn wir uns gesägtes Holz anschauen, also das Holz, was irgendeine Maschine oder die Försterei aus dem Wald rausholt. Denn dafür gibt es meistens schon Verwertungspläne. Und wenn ihr dort jetzt hingeht und an irgendeinem Stamm was rumsägt und wegnehmt, dann macht man sich schnell schon dem Strafbestand des Holzdiebstahls schuldig. Also hier aufpassen und im Zweifelsfall lieber rumliegendes und verwildertes Holz nutzen und nicht unbedingt das lukrativ aussehende gesägte Holz nutzen. So, nun aber zurück zum Thema nasses Holz anzünden. Nasses Holz an sich kann man überhaupt nicht gut anzünden. Wie schon gesagt, das braucht eine gewisse Wärme, damit das Wasser erstmal verdunsten kann, das Holz trocken ist und dann kann das trockene Holz brennen. Deshalb brauchen wir Anzündholz. Anzündholz sind trockene, kleine, tote Äste. Die findet man optimalerweise an Nadelbäumen. Das ist das kleine Ästzeug, was da unten dran ungefähr auf Schulter- und Kopfhöhe anfängt, was man relativ gut abknicken kann. Oder Kernholz eignet sich auch gut als Anzündholz. Was das ist und wie wir da rankommen, klären wir später. Schauen wir uns erstmal an den Nadelbäumen um. Dort finden wir diese kleinen Äste. Und die haben den Vorteil, dass sie oben durch die Krone vor Nässe hervorragend geschützt sind. Und wenn wir die abbrechen, dann hören wir auch, das knackt wunderbar. Sie sind also richtig schön spröde, das heißt, die sind super trocken. Hier brauchen wir nun verschiedene Dicken. Von Zahnstocherdick über Bleistiftdick bis Fingerdick und gerne auch ein bisschen mehr. Pro Typ ungefähr so 1 bis 2 Tassen voll. Ist immer ein bisschen schwierig, so eine gute Handvoll ist bei jedem auch ein bisschen anders. Hier geht probieren, überstudieren und man bekommt relativ schnell mit, wie viel man denn davon tatsächlich braucht. Ganz wichtig, das müsst ihr natürlich trocken lagern. Also wenn ihr es irgendwo hinbringt und es regnet, dann schaut zu, dass ihr da irgendwie eine Folie drüber bekommt oder lagert es im Auto oder irgendwie das Ganze trocken lagern, damit es eben nicht nass wird. Denn so eine Viertelstunde leichter Regen reicht schon aus, um das richtig schön trockene Anzündholz wieder feucht werden zu lassen und dann taugt es einfach nicht mehr zum Anzünden. Zum Feuermachen selbst brauchen wir jetzt noch Zunder. Das ist das, was wir als erstes anzünden, was am schnellsten Feuer fängt. Den können wir in der Natur sammeln oder selber mitbringen, zum Beispiel Grillanzünder, solche kleinen Briketts, die man anzünden kann. Oder auch alles, was mit Watte oder Zellstoff zu tun hat, brennt hervorragend, lässt sich super leicht anzünden. Kleiner Geheimtipp am Rande, hier könnt ihr auch Tampons benutzen. Die sind im Survival-Bereich ziemlich beliebt, denn die sind wasserdicht verpackt, können also durch Regen nicht nass werden. Und wenn wir die auseinanderziehen, dann haben wir ziemlich viel Material, was es sich auch hervorragend mit Feuerstahl zum Beispiel anzünden lässt. In der Natur könnt ihr Birkenrinde benutzen, am besten auch hier nur von Totenbäumen, denn das enthält viele Öle, das brennt hervorragend und wird auch nicht so einfach nass aufgrund des Ölgehaltes. Oder Kiemspan, das ist besonders harzreiches Holz, was eben durch dieses Harz auch besonders gut anzuzünden geht und besonders gut brennt. Jetzt haben wir also alles zum Anzünden unseres Feuers, jetzt geht's ums Brennholz und hier schauen wir uns insbesondere das Kernholz an. Wo kriegen wir jetzt Brennholz her? Wie vorhin schon gesagt, einfach Bäume fällen ist nicht. Einfach auch aus dem Grund, dass normale Bäume, die also leben, die haben ja Nadeln und Blätter oben, die haben ihre Wurzeln, die sind einfach komplett nass. Denn Bäume ziehen ja Wasser aus ihren Wurzeln und bringen es nach oben zu ihren Blättern. Und wenn wir also einen lebenden Baum irgendwie versuchen klein zu machen und anzuzünden, ja, das wird nichts. Das raucht, aber das gibt absolut kein Feuer. Wir halten also Ausschau nach toten Bäumen. Side Fact. Tote Bäume, also die durch Blitzeinschläge oder durch Sturm umgeknickt wurden, die verkeilen sich manchmal in anderen Bäumen und liegen ein bisschen schräg oder die kommen auf irgendeinen Busch auf und liegen nicht auf dem Boden. Das ist besonders gut geeignet, denn sobald so ein toter Baum auf dem Boden liegt und es regnet mal, dann saugt der Boden sich ja voll Wasser. Und dieses Wasser, darin liegt der Baum dann, das heißt die Seite, mit dem der auf dem Boden liegt, die wird nasser oder die bleibt nasser, als wenn er jetzt irgendwie in der Luft hängt. Also ein leicht in der Luft hängendes Stück Baum, das ist für uns optimal, denn das trocknet in der Luft und wird richtig schön durchgetrocknet. Der Regen, der da drauf fällt, der kann einfach nach unten ablaufen, unten wieder wegtropfen und entsprechend wird der Baum deutlich weniger nass, als wenn er eben auf dem Boden liegt. Je nachdem, wie groß unser Feuer werden soll und wie lange es brennen soll, brauchen wir nun ungefähr 1 Meter, den wir mit einer Klappsäge raussägen können. Am besten sucht ihr euch dabei ein Stück, wo wenig oder keine Äste rauswachsen, das erleichtert es uns später, das Ganze zu zerkleinern, mit der Axt oder dem Messer das Ganze zu hacken. Bei der Dicke könnt ihr euch ungefähr an einer Wasserflasche orientieren. Das ist so ein ganz gutes Mittelmaß. Ansonsten müsst ihr einfach schauen, was ihr für Equipment habt. Wenn ihr eine Axt habt, schaut, wie groß die ist. Probiert auch mal aus, wie viel ihr damit durchbekommt. Je nach Größe könnt ihr euch dann für dickere oder dünnere Stücken entscheiden. Das heißt, ihr holt euer Holz dann am oberen oder unteren Ende von dem umgeknickten Baum. Wenn ihr ein Messer habt, ist eine gute Daumenregel, dass ihr ungefähr 3 Finger Platz lassen solltet, wenn ihr die Klinge quer rüberlegt. Das heißt, eure Klinge minus 3 Finger, so dick darf das dickste Stück sein, denn sonst kommt ihr da wirklich nur noch schwierig durch. Unterschätzt auch das Sägen nicht, auch hier gilt, eure Klappsäge oder was ihr auch immer dabei habt, solltet ihr unbedingt mit einer ungefähren Handbreite Puffer lassen, also der Stamm sollte dünner sein als die Säge, ungefähr um eine Handbreit dünner, denn so habt ihr am meisten Spaß. Klar bekommt man mit der Säge auch dickere Stämme durch, aber wenn ich ein bisschen mehr Platz habe, geht das Sägen schneller und es verkeilt sich weniger und das macht einfach mehr Spaß. Jetzt haben wir also ungefähr einen Meter Baum mit. Den machen wir jetzt klein, ungefähr so 30 cm lange Stücken. Das ist ganz gutes Mittelmaß, je nachdem, wie groß ihr das Ganze haben wollt. Euer Feuer könntet ihr auch ein bisschen länger oder kürzer machen. Und die müssen wir jetzt noch klein machen, also hacken. Wenn ihr eine Axt habt, nennt sich das Ganze hacken. Wenn ihr ein Messer benutzt, nennt sich das Ganze betonen. Das funktioniert dann so, dass ihr das Messer oben auflegt, mit der Spitzenseite nach unten logischerweise, und mit einem anderen Stück Holz oben draufschlagt und so die Klinge durch das Holz hindurch treibt. Kleiner Tipp, das könnt ihr auch mit dem Hacken machen, dass ihr die Axt oben auflegt und mit einem anderen Stück draufhaut. Das ist für den Anfang auch deutlich sicherer. Wenn ihr also noch nicht geübt seid im Umgang mit einer Axt, dann könnt ihr so deutlich einfacher und sicherer das Ganze durchtreiben. Passt auch unbedingt auf, welchen Untergrund ihr beim Hacken oder beim Betonen verwendet. Am besten eignet sich Holz, denn das ist gleichzeitig hart, macht aber die Klinge nicht stumpf, wenn man sie zu weit durchtreibt und die dann unten aufkommt. Prinzipiell sollte es aber eher ein härterer Untergrund sein, denn bei zu weichem Untergrund, dann federt das Ganze zurück und man kriegt die Kraft nicht richtig übertragen, um das Holz zu spalten. Am Anfang spalten wir das Ganze im besten Fall in 4 gleich große Teile auf und dann legen wir unsere Klingen, egal ob das jetzt eine Axt ist oder ein Messer, so an, dass ihr quasi die Spitzenecken, also nicht die Rundungen außen, wo die Rinde dran ist, sondern die Spitzenecken, die in der Mitte entstehen, die trennen wir jetzt ab. Das ist nämlich unser Kernholz und das ist ziemlich trocken. Das können wir sehr gut weiterverwenden. Das Randholz und die Rinde, die sind am nassesten. Das heißt, wenn ihr es hinbekommt, die Rinde abzutrennen, dann könnt ihr das auch machen. Ansonsten müssen wir einfach ein bisschen mehr Trocknungszeit einplanen. Gerade wenn alles nass ist oder wir einen nassen Tag haben, es vor kurzem erst geregnet hat, dann empfiehlt es sich, die Holzstücken so dünn wie irgend möglich zu machen. Denn je mehr Angriffsfläche das Feuer hat, desto besser kann es die Stücken einfach trocknen. Je dünner wir das machen, desto schneller verdampft das Wasser. So richtig dicke Blöcke aufs Feuer werfen, die dann stundenlang brennen, das funktioniert mit dem relativ frischen Holz, was wir also gerade erst geholt haben, absolut nicht. Wenn wir einfach Wärme erzeugen wollen, dann müssen wir die Teile so klein wie irgend möglich machen. Das bekommt ihr dann mit, wie klein das Ganze geht. Je nach Holztyp kriegt ihr wahrscheinlich keine kleineren Stücken als so ungefähr Fingerdicken, aber das ist auch völlig ausreichend. Und je länger das Feuer brennt, je größer das Feuer brennt, desto größere Stücken könnt ihr dann auch drauflegen. Die werden durch die Wärme dann trotzdem trocken und fangen an zu brennen. Jetzt haben wir also unseren Zunder, unser Anzündholz und unser Brennholz beisammen. Wie schon gesagt, passt auf, dass das alles auch trocken gelagert wird und nicht durch den Regen nass wird. Und nun geht's ans Anzünden. Am besten baut man sich zunächst ein kleines Vogelnest aus unserem Anzündholz. Wir nehmen also die kleinen und dünnen Äste, schichten die aufeinander, keilen die so ein bisschen ineinander und bauen uns eine Art Vogelnest. Und dort packen wir den Zunder in die Mitte und zünden den an. Wenn der brennt, beginnen wir unsere kleinsten Äste oben drauf zu legen, immer schön vorsichtig, damit wir das Ganze nicht ersticken, und pusten bei Bedarf ein paar Mal hinein, damit das Feuer auch genügend Sauerstoff hat, um sich auszubreiten. Wenn unsere kleinen Äste anfangen zu brennen, dann können wir immer dickere Äste nachlegen. Deswegen haben wir ja vorhin verschiedene Größen gesammelt. Und wenn die dann anfangen zu brennen, können wir die nächstgrößeren drauflegen. Wie gesagt, ab und zu mal reinpusten hilft, damit die Glut wieder richtig entfacht wird und die Wärme die größeren Äste auch anzündet. Wenn wir ungefähr bei den fingerdicken Stöcken angekommen sind, dann legen wir diese nicht mehr oben drauf, sondern beginnen eine Art Tipi, also ein Zelt zu bauen. Wir schichten die also nicht mehr oben drüber, sondern stellen die von der Seite heran. Dadurch erzeugen wir einen sogenannten Kamineffekt. Das bedeutet, die Wärme und der Rauch, die ja beide nach oben hin abziehen, die erzeugen einen Sog, sodass von den Seiten und unten Sauerstoff nachgezogen wird. Je nachdem, wie windig es ist, kann auch sein, dass der Wind nachhilft und ins Feuer reinpustet. Das ist immer gut, denn je mehr Sauerstoff das Feuer hat, desto besser kann das Holz brennen. Wenn wir unser Anzündholz nun alles verbraucht haben, beginnen wir mit dem relativ trockenen Kernholz und stellen auch dieses wie unser Tipi an die Seite ran und bauen so ein größeres Lagerfeuer auf. Theoretisch kann man das Kernholz, wenn man es klein genug macht, auch zum Anzünden verwenden. Das ist vor allem dann ratsam, wenn wir keine Nadelbäume mit diesen trockenen, toten Ästen unten in der Gegend haben. Dann müssen wir uns mehr Holz besorgen und vor allem mehr Kernholz besorgen, damit wir das möglichst klein machen können und als Anzündholz verwenden können. Nasseres Holz, das stellen wir zunächst außen herum, beziehungsweise legen es außen rum, denn so kann die Wärme des Feuers es schon mal trocknen und das hört sich dann auch ziemlich lustig an, es zischt nämlich ordentlich. Sobald wir es dann brauchen, legen wir es einfach aufs Feuer drauf. Die Wärme verdunstet das restliche Wasser und das nun trockene Holz beginnt Feuer zu fangen. Wie du siehst, braucht es gar nicht unbedingt viel, um mit nassem Holz Feuer zu machen. Wir brauchen bloß eine gute Basis. Wir brauchen also ein gewisses trockenes Holz, das dann ein kleines Feuer bildet. Und dieses Feuer trocknet unser nasses Holz aus, sodass es dann selbst Feuer fangen kann. Also eigentlich gar nicht so schwer. Dabei geht Probieren auf jeden Fall über Studieren. Ich weiß noch, meine ersten Versuche gingen immer wieder aus und ich war ein bisschen entmutigt. Aber je mehr man probiert, desto mehr Gefühl bekommt man dafür, wie viel man wovon braucht, wie schnell man nachlegen soll, wann das Feuer droht auszugehen, weil man vielleicht zu viel draufgelegt hat und so weiter und so fort. Also probier dich einfach mal aus. Viel falsch machen kann man nicht und es ist wirklich schön, wenn man dann ein knisterndes, rauschendes Feuer hat und man die Beine dazu hochlegen kann und sich so richtig schön am Lagerfeuer entspannen kann. Das war Folge 3, Feuer machen im Regen. Wie hat dir die Folge gefallen? Hast du alles verstanden oder gibt es irgendwo Rückfragen? Fandest du irgendein Thema so interessant, dass wir das vielleicht in einer anderen, eigenen Folge nochmal vertiefen sollten? Lass gerne dein Feedback da, entweder auf der Plattform, wo du es hörst, oder direkt an feedback@neugierig-podcast.de. Und natürlich freue ich mich immer über eine Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.